Hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Pottermoss, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen, frei nach dem Propheten Amos, mit
dem Ant
und dem Mitch. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo zusammen, liebe Freunde. Hier sind wir wieder, Pottermoss. 2 Wochen sind vergangen und schon sind wir wieder da. Und was haben wir euch mitgebracht?
Yeah, mit sakralem Anfang. Ich bin sehr gespannt, was unsere Themen sind.
Ein kleiner
wir reden heute nicht über die katholische Kirche.
Genau, es geht ein bisschen über die katholische Kirche in diesem Lied. Also es ist eine kleine Anspielung auf unser zweites Thema. Was ist das Erste?
Das Erste ist die soziale Pflichtdienstleistung, dein Leistungsdienst, Pflichtdienst, sozial und ökologisch und was auch immer. Also hier Dienstpflicht, wie heißt denn das Zeus? Mensch, wir haben noch nicht mal einen vernünftigen Begriff für dieses Thema.
Dienstpflicht und Pflichtdienst ist, glaube ich, was anderes, ne? Aber es geht jetzt um
wahrscheinlich.
Die Debatte, die öffentliche, die dreht sich ganz um den Pflichtdienst, den sozialen, ne? Also manche sagen, es ist wieder so eine Sommerloch-Debatte, noch kurz bevor das Sommerloch überhaupt sich geöffnet hat. Aber unser aller Bundespräsident, Herr Frank-Walter Steinmeier, hat das mal so in den Raum geworfen und viele haben ja danach gegriffen und das Thema aufgenommen und in allen Kommentaren in verschiedensten Medien das Ganze kommentiert, ne? Was ja auch so Kommentare meistens machen. Deswegen kommentieren wir das jetzt auch gleich mal und blicken ein bisschen auf, zumindest einer von uns blickt auf seine Zeit als Sozialpflichtdienstleistender in den späten 90er Jahren, ne? Wenn ich mich nicht recht zurück.
Ja. Ganz genau.
Das wird der Ant sein, genau. Weil der Ant das ja schon macht, bleibt für mich noch, wenn der Ant also quasi das Zeitgeschehen-Thema mal wieder übernimmt und sich, es ist lustig, ne? Er muss immer die Themen machen, wo man sich richtig einlesen muss. Ne? Und
auch wie im letzten Mal im öffentlichen Nahverkehr, ne?
Ja, genau. Da hat er sich aber, muss ich im Nachhinein nochmal sagen, also Hut ab, da hat er sich aber wirklich eingelesen und Experte sondergleichen gewesen.
Ja, ist auch ein spannendes Thema, ne? Und da hat sich auch nicht so viel getan. Also das 9-Euro-Ticket wird genutzt. 16 Millionen Mal verkauft, hieß es jetzt die letzten Tage.
Ja, vielleicht kaufe ich mir noch ein zweites. Geht das überhaupt?
Also einfach so aus Solidarität.
Wieso nicht? Ja, wegen dem Dings hier, dem Account. Man kann auch welche für Freunde, glaube ich, kaufen. Ne?
Also die meisten Leute gehen im Automaten und lassen sie es ausdrucken, damit sie es irgendwo einrahmen können. Ich war dabei und so. So, wie so Konzeptkarten. Ne? Und da wären wir beim nächsten großen Thema, glaube ich, heute. Nämlich der Popkultur.
Ja.
Und damit schauen wir da auf ein Konzert einer Band, die wir schon seit mindestens, ich würde sagen, 30, ach, vielleicht sogar 35 Jahren hören.
Ja,
und da merkt man, wir sind alt.
Ja.
Aber auch die Band ist sehr alt und ist aber trotzdem jung geblieben und sehr poppig. Also der Inbegriff des Pops. Und wir reden von den Pet Shop Boys und die sind auf Tour nach Corona-Pause. Das ist jetzt tatsächlich stattgefunden.
Sie mussten lange warten. Sie mussten sehr lange warten.
Sie mussten sehr, sehr lange warten.
Also ich zumindest habe 2 Jahre gewartet.
Und der Mitch wird uns nachher so ein bisschen erzählen, wie das Konzert war.
Genau.
Und wir werden natürlich eh noch ein bisschen so über die Pet Shop Boys plaudern, ne? Genau.
Ähnlich wie wir das letzte Mal über Depeche Mode gemacht haben. Vielleicht nicht so ausufernd, das ist vielleicht auch noch was. Wir sind ja immer länger geworden jetzt in den letzten... Wir haben so genossen, uns hier beim Plaudern zuzuhören, dass wir es einfach gar nicht mehr auf die Zeit geschaut haben. Und sind, glaube ich, bei der letzten Sendung wirklich auch schon sehr deutlich über der 2-Stunden-Marke gelandet. Und da haben doch unsere zahlreichen Fans waschkörbeweise uns Post geschickt. Und die Fans sind ja so alt wie wir, deswegen schicken die noch waschkörbeweise Post drauf, mit Briefmarken drauf angelegt und draufgeklebt und so.
Genau, die wissen noch, wie viel Porto auf eine Postkarte gehört.
Wir haben diese Adresse, die wird immer eingeblendet bei der ZDF-Hitparade, Postfach, ne? Und dann gibt es irgendwie so eine Postleitzahl. Und da geht das dann alles hin, ne? Und unsere Sekretärinnen und Sekretäre, die sortieren das dann für uns. Ja, und da ist rausgekommen, dass wir doch wieder so, obwohl das alles natürlich sehr interessant und informativ ist, aber aus zeitökonomischen Gründen wünschen sich viele eine 60-Minuten-Sendung. Kann ich auch nachvollziehen. Würde ich auch
total
lieber hören.
Also, so spannend unsere Sendung ist, desto voller ist der Podcast-Feed bei manchen Leuten und man mag auch vielleicht auch mal anderen Leuten zuhören und nicht nur uns.
Ja.
Und ich denke, eine Stunde Und wir halten uns mal so, wollen wir da dran, dass wir so rangehen. Eine Stunde ist, glaube ich, echt eine gute Zeit.
Mhm. Ja gut, dann soll es uns auch nicht lange zu viel einfach mit Plaudern wieder vertun, sondern ganz kurz, gibt es irgendwelche Follow-ups zu den Themen, die wir letztens angerissen haben? 9-Euro-Ticket? Nö, also
ist nö, läuft, wie du gesagt, ne? Hast, ne? Genau, das, was ich gesagt habe. Auch zu den anderen Themen, also auch zu Depeche Mode gibt es nichts Neues zu erzählen, glaube ich. Und unseren Follow-ups, die immer wieder zum Follow-up wurden, wie Brettspiele oder Eishockey, das hat alles seine Zeit, das muss heute nicht besprochen werden. Deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen direkt ins erste Thema und wir kommen nochmal zu Herrn Frank-Walter Steinmeier.
Was hat er eigentlich nochmal genau gesagt? Ich dachte, so richtig hier wie bei Hart aber fair und dann kommt ja so ein O-Ton. Oder?
Das wäre ja schön, wenn wir das jetzt parat hätten. Haben wir aber nicht. Nee. Aber es gibt viele, viele Missverständnisse um seine Aussagen. Habe ich schon gemerkt. Oft wird kolportiert, dass er davon redet, dass jüngere Menschen einen sozialen Dienst machen sollten.
Also wird das automatisch so interpretiert, ne?
Genau. Oder es wird auch oft gesagt, dass er gesagt hat, ne, dass man ein Jahr für so einen Dienst entsprechend geben sollte. Auch den Zeitraum hat er gar nicht genannt.
Hm.
Aber natürlich verbindet man mit dem, was er da sagt, Dinge aus der Vergangenheit, die man schon kennt, beziehungsweise Dinge, die man auch jetzt schon kennt. Also es gab früher neben der Wehrpflicht die Möglichkeit, die Wehrpflicht zu verweigern. Also Wehrpflicht, ne? Damit meinen wir die Bundeswehr, unsere Soldatentruppe,
ja.
wo früher junge Männer zwischen 18 und 27 eingezogen wurden, um ungefähr ein Jahr. Früher war es noch länger,
es war noch länger,
kürzer,
ja.
Glaube ich.
Ja.
Am Ende waren es, glaube ich, nur noch 6 Monate, entsprechend zu dienen.
Hm.
Und man hatte aber schon immer die Möglichkeit gehabt, den Wehrdienst zu verweigern, aus Gewissensgründen, ne? Dass man den mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann, den Dienst an der Waffe zu leisten. Und dann konnte man entsprechend in sozialen Einrichtungen Dienst tun.
Ja, aber es wurde einem, glaube ich, nicht so leicht gemacht, ne? Den Wehrdienst wirklich zu verweigern. Also es ging nicht einfach nur
keine Freiwahl,
bleiben, sondern, ne? Also es ist ja doch, glaube ich, wann hat das aufgehört? Mit der Einführung der, also durch Karl Theodor zu Gutenberg damals vor ungefähr 10 Jahren, ne? Die
genau, es ist exakt der Berufsjahre her. Ne? Hm. Genau, 2011 wurde die Wehrpflicht abgeschafft.
Ja, also 11 Jahre.
Genau, 11 Jahre. Und Hintergrund ist, dass nicht irgendwie ideologische Gründe dazu geführt haben, dass wir sowas wie eine Wehrpflicht in Deutschland nicht mehr bräuchten. Das hatten, glaube ich, die Grünen schon vor 20 Jahren gefordert.
Hm. Muss ich heute gar nicht mehr vorstellen.
Genau, nee, der Hintergrund war einfach der, dass die Generäle gesagt haben, lasst uns mit diesem jungen Volk in Ruhe.
Ja.
Die machen mehr Arbeit, als dass sie uns bringen. Die sitzen
nur auf den Spinnen und saufen.
Und die Welt der Armee hat sich einfach geändert. Ne? Also heutzutage braucht man Spezialisten in der Armee und die bildet man auch nicht mehr in 6 Monaten aus. Und da will man auch nicht jemanden haben, der dazu verpflichtet wurde, sondern da möchte man jemanden, der für diesen Job brennt.
Ja.
Ne, und der ihn auch wirklich lange machen möchte und sich wirklich verpflichtet für diesen Job für 12 Jahre oder vielleicht sogar länger.
Ja.
Ne?
Ja, und sozusagen im sozialen Sektor auch. Ne? Also es ist doch auch ein Kritikpunkt, der an dieser wie auch immer gearteten Aussage, zumindest wird jetzt darüber wieder debattiert, von den Sozialverbänden ja auch kommt, dass sie sagen, ja, schön und gut, wenn sich jemand engagieren möchte, aber ne, genau dieses Argument verpflichtend, freiwillig verpflichtend oder so verpflichteten Freiwilligendienst oder was auch immer und dann im sozialen Sektor zu arbeiten, obwohl man das gar nicht vom Herzen tut und vielleicht auch gar nicht, vielleicht körperlich geeignet ist oder ja, von der Einstellung dahinter steht. Das ist das auch eher mehr Arbeit, die dort entsteht durch diese Menschen, als wenn das jetzt irgendwie dazu kommen würde, dass, was ja auch irgendwie gewünscht ist, aber auch schwer zu verwirklichen, mehr Menschen sich halt ja dazu entschließen, so etwas beruflich anzugehen, also auch eine Lehre zu machen als Pfleger oder in anderen Bereichen.
Ich glaube, da werden auch sehr schnell Dinge vermischt, also vor allem im sozialen Bereich es ist auf einer Seite, finde ich es richtig, in einer, dass eine Gesellschaft sich wünscht, ich glaube, ich wünsche mir das auch, dass es mehr Engagement gibt und mehr Ehrenamt. Ne? Also, dass man sich einfach für seine Gemeinschaft einbringt in dem Bezug, da, wo man sich einbringen kann. Ja. Wenn jemand, ne, irgendwie Sportler ist und auch mit Kindern gut arbeiten kann, wird er Fußballtrainer. Ja, und der nimmt dafür kein Geld, der macht das ehrenamtlich. Mhm. Ja? Oder wie wir das früher gemacht haben. Wir waren in der evangelischen Jugend organisiert und wir haben dort ehrenamtlich Dinge erarbeitet. Ne? Sei es am Markt, also Wochenende an unserem Markt gearbeitet oder an irgendeine Weihnachtsveranstaltung oder eine Jugendgruppe geleitet oder genau, mit auf eine Jugendfreizeit gefahren, um dort Kinder zu betreuen. Mhm. Ja? Das ist, glaube ich, eine wunderbare Sache und ich bin fest davon überzeugt, dass eine Gesellschaft, um gut zu funktionieren, Ehrenamt braucht.
Ja.
Ja? Man kann nicht alles vom Staat organisieren und alles nur über Entgelt gesteuert tatsächlich erbringen. Ich glaube, das ist so.
Ja, und das machen ja nach wie vor auch noch. Ich meine, hier anekdotische Evidenz, aber meines Empfindens nach immer noch viele Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Man sieht es ja gerade, wie du es angesprochen hast, in den Sportvereinen, Kirchen und so weiter oder Tafeln. Ne? Noch und noch. In den Richtig. Gerade ganz, ganz aktuell Flüchtlingsbetreuung und so. Ne? Also da sind viele Menschen, auch Jugendliche, die sich da engagieren oder im Bereich Klimaaktivisten und so.
Genau, und das andere ist, dass soziale Jobs und wirklich harte Jobs, die oft mit Schichtdienst und so weiter zu tun haben, Pflegejobs, immer schlechter bezahlt wurden in den letzten Jahren und an Attraktivität deutlich verloren haben. Und da kommt natürlich so ein Ruf nach, jetzt verpflichten wir junge Leute, natürlich zu einem denkbar falschen Zeitpunkt, weil der Eindruck entstehen könnte bei den Leuten, die dort arbeiten, jetzt holen sie die billigen Arbeitskräfte und sie müssen unseren Job gar nicht attraktiver machen.
Genau, ja.
Ne? Und zum einen, die da schon arbeiten, haben noch die Arbeit darin, diese Dienstleistenden entsprechend noch
diese zu betreuen
und anzuleiten. Ne? Und dann nehmen sie einen auch das noch halb den Job weg oder machen den Job schlechter oder werten ihn einfach ab. Ne? Ja, dadurch, dass sie, also wir haben ja noch gar nicht über die Bezahlung gesprochen. Nein,
aber
also
wenn
früher war das ja nah an der Soldatenbesoldung dran gewesen, was man als Zivi bekommen hat. Heute, wenn man Freiwilligendienst leistet, das ist offiziell, glaube ich, auch ein Ehrenamt, dieses was Buffzis machen. Und die kriegen maximales Taschengeld von 330 Euro oder so. Ja. Im Schnitt, habe ich mal irgendwo gelesen, sind das irgendwas zwischen 150 oder 200 Euro. Das heißt, solche Menschen, junge Menschen sind darauf angewiesen, dass sie noch von ihren Eltern unterstützt werden. Das ist kein Lohn
in dem
Sinne.
Ja. Ne? Ja, das ist ja genau das, was du gerade sagtest. Ne? Wenn man den Eindruck erweckt, dieser Job, der kann von jedem quasi gemacht werden und der kriegt noch nicht mal viel Geld dafür. Beschwert sich nicht, dann ist das in den Augen der Betroffenen eine Entwertung dieses Arbeitsbereichs, ne? Eine zusätzliche, ne? Weil die geltliche Entwertung ist ja immer noch akut. Ja, schwierig.
Das heißt, ist absolut schwierig, finde ich.
Kann man es miteinander verbinden, aber es gibt ja auch viele Jugendliche, ich habe es gerade wieder aktuell bei der diesjährigen Abiturientia gesehen, wo man mal hier und dort mal nachgefragt hat, was machst du nach dem Studium? Ja, erstmal ne, irgendwas Freiwilliges irgendwie. Gut, viele machen auch ein Auslandsjahr oder so, aber so Au pair und das gehört ja auch irgendwie alles dazu. Ne? Man verbindet ja das Nützliche mit dem Praktischen oder ja, wie auch immer. Ne? Also man denkt, man tut was für seine eigene Karriere, für seine eigene Zukunft, man geht in ein fremdes Land, man lernt eine andere Sprache, ne? man bildet sich irgendwie weiter kulturell und engagiert sich dabei auch noch irgendwie sozial, ne? Im Au-pair-Bereich oder Work and Travel oder was auch immer es da so alles gibt.
Genau, denn es ist auch bei diesem Freiwilligendienst oder diesem Pflichtdienst, der da geleistet werden soll, da ist noch gar nicht ausgemacht, in welchen Bereichen das überhaupt angeboten werden könnte. Und es gibt Diskussionen darüber, dass man das auch im Ausland machen könnte, ne? Oder im ökologischen Bereich oder in der, das gibt's ja heute schon beim BUFZI in der Denkmalpflege. Mhm. Also in wirklich sehr vielfältigen Bereichen. Was aber natürlich immer sofort ins Auge springt, ist dieses Thema Pflege.
Ja, ja, genau.
Und
ja.
Weil es da halt die Lücke gibt und da halt der große Bedarf ist. Ne? Mhm. Alte Menschen brauchen Betreuung, also oft. Ne? In welchem Sinne auch immer. Ne? Also ich kann ja gleich noch ein bisschen was aus meiner Zeit, meine Studien erzählen, was ich überhaupt gemacht habe. Aber vielleicht vorher, das ganze Thema ist noch gar nicht groß durchdacht, finde ich. Also man kann das natürlich mal ein bisschen diskutieren gesellschaftlich. Und ich glaube, dass auch andere europäische Staaten, glaube ich, das Thema gerade so ein bisschen diskutieren. Ich habe es auch aus Österreich oder so gehört. In vielen Staaten wurde ja auch die Wehrpflicht abgeschafft in den letzten Jahren. Und da entstehen natürlich möglicherweise Lücken. Ne? Also ich kenne noch das, oder ich habe es noch gut im Ohr, was 2011 los war, als die Wehrpflicht abgeschafft wurde. Die einzige gesetzliche Grundlage für einen Zivildienst war. Ne? Eine andere gab es ja nicht.
Ja.
Da war natürlich alle, die sich darauf verlassen haben, jedes Jahr kommt ein neuer Zivi, der uns hier unterstützt. Ja, das fiel erstmal weg.
Ja, genau. Ja? Wenn nämlich alle Jugendlichen, alle in einem bestimmten Alter des Jahrgangs, ne, es wurde immer dieser Bescheid verschickt, ne, es steht wieder an, dass die Jugend, ich weiß nicht, im Wortlaut hast du es vielleicht nochmal genauer, weil ich es ja nicht bekommen habe, darauf kann ich gleich auch nochmal eingehen. Ich Penner. Da hatte man ja erstmal einen großen Pool an Menschen. Ne? Und wenn man sagt, prozentual werden davon sehr, sehr viele den Zivildienst machen, dann konnte man sich darauf verlassen. Ja? Und es war genau. Ja nicht alle, nur weil ich kann es mir bei dir auch nicht vorstellen, dass du auch nur ein Klotz am Bein warst.
Nee, weiß ich ja nicht. Weiß ich ja nicht. Also auch die Wertschätzung, die ich dort erfahren habe, war schon recht groß, muss ich sagen.
Ja, dann, so wir gerade dabei sind, dann plaut doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also,
wie ist
denn los? Fang doch mal direkt mal an mit dem Einzugs-, Einziehungs-, Einberufungsbescheid und wie du dann, war dir von vornherein klar, dass du verweigern wirst oder hättest du auch mit der Bundeswehr liebäugeln können?
Nee, also mir war als junger, eher pazifistischer Mensch schon sehr früh klar, nee, ich gehe nicht zur Bundeswehr. Und nachdem ich die ersten Geschichten von der Bundeswehr gehört habe, die immer auch was, wo immer ein bisschen auch so ein bisschen Menschenverachtung und das Recht des Stärkeren durchschwingt und ne, also mit anderen auf einer Butze hocken und also, nee, das ist so alles, das kann man mal 4 Tage im Schullandheim machen, aber tatsächlich ein Jahr mit Halbstarken, da habe ich gedacht, dass das wäre für mich sehr unangenehm. Ja. Und dann habe ich das Typische gemacht und hat umgehört, wie verweigert man denn überhaupt? Hat sich mal von jemand anders einen Verweigerungsbrief geben lassen, hat den ein bisschen
nicht umformuliert. Googeln können.
Damals konnte ich noch nicht googeln, nein, das war noch nicht drin. Das war ja ungefähr, keine Ahnung, Mitte der 90er Jahre.
Nicht Thunderbird oder Firefox, nur wie es damals alles noch heißt, bevor Google.
Ja, genau, also da war ich ja noch bei meinen Eltern zu Hause und da hatte ich noch kein Internet. Erst als ich meine erste Ausbildung, also nach dem Zivildienst tatsächlich, hatte ich meinen ersten Internetanschluss, vorher nicht. Und also Zivildienst war noch komplett offline. Ich konnte mich auch gar nicht groß informieren, welche Stellen es so gibt. Es ging alles nur über Mundpropaganda. Und irgendwann kam von Kreiswehrersatzamt aus Recklinghausen der Einberufungsbescheid.
Ach, das Kreiswehrersatzamt, genau.
Genau, so heißt es, zur Musterung. Ja, das ist eine ärztliche Untersuchung.
Finger im Po, Mexiko. Ja,
und da wird man mal kräftig am Hoden gefasst und sonstige Untersuchungen. Der Rücken wird kategorisiert und dann wird man halt auch in einer Schublade gesteckt. Ne? Man wird halt gemustert und danach kriegst du einen Stempel, ob du jetzt ein guter T1-Soldat bist. T1,
T2, T3, T4,
genau. T5. Und ich glaube, ich war ein T2, bilde ich mir ein. T3 kann auch sein, aber ich glaube, ich habe ein bisschen krummen Rücken gehabt und demnach gab es eine T2. Ne, aber ich hatte keine Allergien oder sonstige Probleme. Damals, Heuschnupfen kam bei mir erst viel später. Deswegen war meine Musterung relativ gut. Und danach hatte man noch ein Gespräch mit irgendeinem General gehabt, der einen Trick gefragt hat, wollen Sie zur Bundeswehr gehen? Und wenn nicht, warum nicht?
Die haben irgendwelche gesundheitliche Manipulationen durchgenommen, damit sie ausgemustert werden.
Oder? Ja, da gibt's wildeste Geschichten, dass man entsprechend vorher Drogen genommen hat, um dann entsprechend nicht durch den Drogentest zu kommen oder sich, es gibt auch wohl irgendwelche Tricks, um eine kurzfristige Nussallergie sich bescheinigen zu lassen. Naja, du kannst eh auch einen Test vom Arzt mitbringen, all diesen Kram kannst du bringen, aber nee, das habe ich alles nicht gemacht. Ich dachte, ich gehe durch dieses ganz normale Verfahren der Verweigerung, weil Mitte der 90er hatte ich halt im Bekanntenkreis gehört, also jeder, der verweigern wollte, der konnte verweigern. Also der Druck, dass die Truppe groß ist, also die Bundeswehr-Truppe, der war in den 90er-Jahren schon lange nicht mehr da. Ich weiß nicht, wie es 10 Jahre vorher im Kalten Krieg war. Ne? Ja. Aber in den 90ern tatsächlich nicht mehr.
Hattest du nicht diese Klischee-Frage, von der man immer gehört hat, stellen Sie sich vor, Sie sind im Park mit Ihrer Freundin und auf einmal kommt ein Räuber, ein Garstiger und der droht Ihre Freundin zu erdolchen und Sie haben zufällig eine Waffe dabei. Würden Sie dann nicht den Räuber erschießen? Oder so ähnlich.
Ja, das ist diese Standardfrage. Ich weiß nicht, ob sie mir gestellt wurde, aber ich wusste, dass die einzige Antwort, die ich geben kann, ist zum einen, das ist sehr hypothetisch und ich glaube, nein, ich wäre nicht in der Lage, diesen Räuber zu erschießen.
Ja, richtig. Außerdem, ja, wo soll ich diese Waffe her? Das ist doch ich bin doch Pazifist, warum nicht eine Waffe?
Genau, und ich weiß doch gar nicht, was als nächstes passiert.
Genau, also, dann erschieße ich meine Freundin und den Räuber, willst du auch nicht mitkaufen. Ja.
Das wäre ziemlich blöd, ja. Ja, nee, aber das hat alles geklappt bei mir und ich habe mich dann in Gelsenkirchen umgehört. Wie gesagt, wir waren ja beide in der evangelischen Kirche organisiert und hatten ja auch dort Freunde, die 1 oder 2 Jahre älter waren, die also ein Jahr vor uns dran waren. Und über die habe ich mitgekriegt, oder auch über unsere Gemeindepädagogin, dass es in Gelsenkirchen im Jugendpfarramt nicht nur eine Stelle gibt, wo man Jugendradio machen kann, was wir ja gemacht haben, sondern auch eine Stelle, die sich Sozialer Friedensdienst nennt.
Ja.
Und ich komme leider nicht mehr auf seinen Namen, aber es ist ein Alt-68er, hat diese Stelle betreut. Sehr, sehr pazifistisch, sehr, sehr links. Und der hat letztendlich alle Stellen, Zivi-Stellen, die in evangelischen Gemeinden in Gelsenkirchen und Bochum, ja, ich glaube, nee, die Bochum-Wattenscheid.
Bochum-Wattenscheid, ne? War ja der Kirchenkreis.
Genau, das war der Kirchenkreis. Die in diesem Kirchenkreis liegen, die hat er quasi verwaltet und auch entsprechend betreut. Denn es war dann nicht so, dass man nur dann eine Dienststelle hatte, sondern man war dann auch dem Sozialen Friedensdienst zugeordnet und hatte dort entsprechende Projekttage. 1 oder 2 Mal im Monat, wo man dann wieder zu diesen alten Räumlichkeiten des Jugendpfarramts da am Gelsenkirchener Markt gefahren ist, wo ganz früher das Radiostudio war, wo wir den ersten Jingle aufgenommen hatten. Ja, jetzt sind wir da bei Depeche Mode, Never Let Me Down Again, und sie mussten lange warten auf Lukas, den Lokomotivführer. genau. Und genau. Und der gute Thorsten hatte damals die Stelle in Gelsenkirchen-Hassel in der Lukas-Gemeinde.
Shoutout to Thorsten übrigens.
Shoutout to Thorsten. Genau. Und der Marc hat die Stelle in der Hassel-Gemeinde in der Markus-Gemeinde.
Ja.
Und beide Gemeinden habe ich mir angeschaut, aber ein bisschen mehr gefallen hatte mir tatsächlich die Stelle, die Thorsten hatte, in der Lukas-Gemeinde. Das waren beides Seniorenzentren, glaube ich, in der Gemeinde in Hassel gibt's sogar noch ein zweites Haus, das Dietrich-Bonhoeffer-Haus, das war ein Jugendhaus. Genau, und in diesem Haus kamen quasi Senioren, um den Nachmittag oder den Vormittag zu verbringen. Und gab es auch alten Wohnungen, die haben da auch gewohnt, aber mit denen hat man weniger zu tun, außer wenn die runterkamen in die Räumlichkeiten. Und damals waren es 13 Monate, die ich Wehrdienst geleistet habe. Und
Zivildienst, würdest du sagen?
Zivildienst, in der Tat. Zivildienst. Das heißt, also wir haben uns, Thorsten und ich haben uns in einem Monat überschnitten. Das heißt, er hat mich einarbeiten können.
Ah ja, das ist ja genau praktisch. Ja.
Das ist für die Gemeinde sehr praktisch gewesen, weil niemand dort, außer der Pfarrer und der Hausmeister, sind dort hauptamtlich tätig. Alles andere, was dort passiert ist, war durch Ehrenamtlern gemacht.
Da haben wir's.
Und alle Ehrenamtler waren auch schon im fortgeschrittenen Seniorenalter.
Ja.
Also da wurden Senioren betreut und die fittesten Senioren haben die anderen Senioren betreut.
Mhm.
Genau. Und meine Hauptaufgabe bestand darin, Senioren von zu Hause mit so einem kleinen Bus, mit so einem Siebensitzer zu holen. Mhm. Also bei uns zum, keine Ahnung, zum Nachmittag oder zum entweder zum Kartennachmittag oder zum gemeinsamen Gemeindenachmittag zu holen. Oder an zwei anderen Tagen Brötchen zu schmieren und mit in der Küche auszuhelfen.
Ja.
Und in beiden Jobs habe ich schon gemerkt, dass ich plötzlich Verantwortung für andere Menschen habe, weil ich, wenn ich da morgens nicht auftauche, dann ist die Butter nicht rausgestellt und dann können wir eine halbe Stunde später nicht anfangen, die Brötchen zu schmieren.
Ja, das stimmt.
Beziehungsweise, wenn ich am Tag vorher den Kühlschrank nicht voll gemacht habe, haben wir auch nichts, um auf die Brötchen drauf zu packen.
Mhm.
Naja, und wenn ich mit dem Bus nicht rumkomme, kommen die Leute auch nicht von zu Hause zu ihren Sozialtreffen in die Gemeinde.
Ja.
Genau. Dann bin ich auch einmal die Woche zur Kollekte zählen gegangen und habe die ab nach Gelsenkirchen City gefahren zum Konto und habe aber die Hälfte der Zeit quasi in dem Bus verbracht, durch die Gegend gefahren und die andere Hälfte in den Räumlichkeiten und habe dort ein bisschen ausgeholfen. Aber auch der Hausmeister war total töfte und sagte, ja, da kommst du eine halbe Stunde vorher und dann setzen wir uns erstmal hin, dann trinken wir einen Kaffee und erstmal ein Brötchen, bevor wir mit den Malochen anfangen.
Ja, genau, was man so macht, ne?
Genau, und da habe ich das Kaffeetrinken gelernt. Das kannte ich von zu Hause noch gar nicht. Also klar, meine Eltern haben Kaffee getrunken, aber ich habe dann erst quasi beim Zivildienst das Kaffeetrinken gelernt.
Ach so, Kaffeetrinken, ja. Mhm.
Ja, und genau, irgendwann habe ich
dann... Die Geschichte einer Sucht, so fing sie an.
Genau. Und erst während der Zeit im Zivildienst habe ich tatsächlich meine Ausbildungsstelle gesucht oder beziehungsweise mein duales Studium. Weil ich am Ende meines Abis auch ziemlich lost war und nicht wusste, wie es dann weiterging. Aber ich wusste ja erst, es kommt ja erst das Zivildienst. Deswegen diese Idee des nach der Schule erstmal was anderes machen, kann ich vollkommen nachvollziehen und mag für viele, viele junge Leute passen.
Ja, ich finde auch, ne, das hat was, das man weiß ja nicht sofort, was man wirklich machen will, weil man so viel mit der Schule ja auch zu tun hat. Ne? Also wenig Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, während man diese ganzen Abi-Prüfungen macht. Wenn man es nicht von vornherein weiß, ich bin ein geborener, was auch immer, Architekt oder so, dann braucht man vielleicht eine Zeit, sich zu finden. Ne? Und dafür ist es ja auch, ich meine, das ist jetzt natürlich nicht was Altruistisches, aber dafür ist es doch auch gut.
Absolut, absolut. Und ich finde, der Trend ist ja eben ein bisschen merkwürdig gewesen. Ich meine, meinen ersten richtigen Job, wo ich dann fest angestellt wurde, hatte ich mit 27. Also nach Zivildienst, nach Ausbildung und noch einen anderen Studiengang. Ich glaube, heute durch G8 und durch Wegfall der Wehrpflicht sind ja gerade eigentlich zwei Jahre vorher fertig durch das Durchpeitschen durch einen Bachelor.
Ne? Ja, genau. Also da sind ja auch, ich meine, viele Unis haben sich ja darüber beklagt, dass die viele Studierende gar nicht studiumsreif sind. Und das auch irgendwie kurios ist, wenn die mit ihren Eltern da anrücken, um sich einzuschreiben und die Verträge bei den WGs zu unterschreiben und so. Ne? Das hat so seine. Deswegen, ich meine, es geht jetzt ja auch wieder zu G9.
Richtig, es geht wieder zurück und gleichzeitig dann natürlich die Dienstpflicht zu fordern. Puh, keine Ahnung. Es gibt ja auch andere interessante Ideen, ne? Dass man es gar nicht direkt nach der Schule machen muss. Mhm. Oder vielleicht nicht nur einmal, sondern vielleicht sogar mehrmals in seinem Leben, ne? So Sachen wie einmal mit um die 20, einmal um die 40 und einmal um die 60, ne?
Mhm.
Warum nicht? Ne? Also so Sabbaticals kennt man aus anderen Bereichen auch, wo man es dann freiwillig macht. Ja, ich kenne das Geschrei, ja, ich bin so wichtig als Manager und kann nicht aus meinem Job raus oder so. Und beziehungsweise ich kann nicht von meinem 10.000-Euro-Job auf, keine Ahnung, 1.500 zurückfallen oder so. Wer nimmt denn die ganzen, trägt denn die ganzen Kosten, die ich habe? Ja, kann ich verstehen. sowas will natürlich gut vorbereitet sein. Aber ich bin gespannt. Also dieses Thema um jetzt mein Ziel kurz mal abzuschließen, es hat mir Spaß gemacht und es war eine gute Zeit, aber vielleicht nicht für jeden. Also ich kenne Geschichten, dass Leute auch wirklich ausgebeutet wurden in Krankenhäusern oder Betten zu schieben und dann, weiß nicht, wirklich Leuten schwer zu, also Kranke wirklich aus Betten zu heben oder sonst was. Und da denke ich mir, ey, dafür braucht man echt Fachkräfte. Also das, da sollte man diesmal echt drauf aufpassen, dass man da nicht einen Dienst schafft, wo man nicht wieder ausgebeutet werden kann und vor allem nicht auch den eigentlichen sozialen Berufen, die gut bezahlt werden sollten, nicht noch weiter entwertet.
Ja, und man sollte vielleicht die Jugendlichen nochmal fragen, ob sie es überhaupt wollen.
Das ist eine sehr gute Sache, tatsächlich. Also ich habe heute eine Diskussion nochmal gehört im WDR 5. Es war auch ein Podcast natürlich, war eine Aufzeichnung von vor 3 Tagen.
Shoutout zu
WDR 5. Wo auch ein Lehrer berichtet hat, dass er auch mit seiner Klasse drüber gequatscht hat. Und die sagten, macht es freiwillig, macht es vielleicht nicht auf ein Jahr, sondern nur 6 Monate. Und dann wären 70% dabei gewesen. Ne? Also von sich aus schon. Das für eine gute Idee zu erhalten. Ja. Aber die Frage ist mir immer noch, was ist die Motivation dahinter? Wenn es die Motivation ist, wir wollen jetzt irgendwelche Pflegelücken füllen, dann lasst es bitte.
Genau, wenn man das merkt, also quasi als Jugendlicher, ne, dass es doch darum nur geht, dass wir irgendwie ja unter dem Deckmantel des wir tun euch was Gutes, wir helfen euch dabei, euch zu finden und jeder muss einmal diese Erfahrung machen, aber eigentlich es darum gehen soll, dass wir hier Lücken stopfen, die wir anders nicht hinkriegen. Also vielleicht müsste man sich dafür ein paar Gedanken machen und es würde vielleicht auch anders gehen, aber das wäre uns zu aufwendig und zu kompliziert. Also nehmen wir einfach mal die Jugendlichen, die ja einfach nach dem Abi mal auf der Straße einzusammeln sind und stecken sie in diese Pflicht Dienstgeschichten rein. Naja, es ist vielleicht doch zu durchschaubar.
Genau. Ich bin gespannt. Also aktuell klang das ja so, als wäre das bei der Ampelkoalition überhaupt nicht gut angekommen. Die haben es ja nach direkt aufgenommen und abgesägt, quasi die Diskussion nach 1-2 Tagen. Wobei Herr Steinmeier eigentlich eine größere, breitere Diskussion haben wollte.
Das war ja auch so, Thema. Du anfangs gesagt hast, er hat ja nicht mal in den Mund genommen, dass es um die Jugendlichen geht. Es könnte ja genauso gut vor Eintritt der Pension sein oder ne, also, obwohl das natürlich auch schwierig ist, weil die Leute arbeiten immer länger und wenn dann noch, wenn es gerade darum geht, dass sie dann mal ihr Altenteil genießen können, dann einen der freiwilligen Dienst, was ja viele in dem Alter gerne machen würden, aber es ist doch eine komische Einstellungssache, wenn man das dann aufgedreht, also dass man dazu gezwungen wird, dann in dem Alter
was zu machen. Also ich bin mir echt nicht sicher, ob das mit diesem Zwang wirklich funktionieren wird, aber die Diskussion um, wie wollen wir unsere Gesellschaft gestalten und was kann vielleicht jeder dazu beitragen und wie werten wir vielleicht die freiwilligen Dienste auf? Wie gesagt, diese 330 Euro Taschengeldgrenze, die es da gibt, die halte ich tatsächlich für großen Humbug. Ne?
Ja.
Auch was man immer damit erreichen will. Ne? Wie gesagt, sie sollen ja keine richtigen Jobs ersetzen, aber trotzdem braucht man ja andere Anreize. Ne? Es gibt natürlich so Ideen, gibt hier ein ÖPNV-Ticket oder vielleicht muss man den Dienstwohnung oder sowas stellen, ne? Damit es überhaupt finanzierbar ist. Aber ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin da völlig uneins.
Ja, ja, wir schauen mal. Wir halten das mal wieder auf unserer Agenda und machen Follow-ups, wenn es neue Wendungen gibt in diesem Bereich.
Genau.
Oh, jetzt haben wir die 33-Minuten-Marke geknackt oder 34 Minuten gerade.
Ja, exakt.
Also wir kommen unserem Ziel doch gut nahe, also dass wir das mit einer Stunde heute schaffen könnten.
Genau, und deswegen gehen wir mal geschwind zum Popkulturthema.
Okay, machen wir einen kleinen Jingle?
Ja, bitte. Bin gespannt.
Oder beziehungsweise auch oder gar. Oh, gespielt. Ja, da haben wir 3 der größeren Hits der Pet Shop Boys, die wir heute schon genannt haben. Ja, wirklich, also diese Band begleitet mich ja schon also, und ich auch zwangsläufig sehr, sehr lange, ne? Also eine Sammelleidenschaft, was die Platten angeht, aus der man irgendwie, also zumindest ich nicht mehr rausgekommen bin.
Eigentlich schon.
ja, wir schauen das Pferd mal ein bisschen von hinten auf. Ne? Ich habe ja schon gesagt, ich war vor 2 Wochen ja mittlerweile auf dem Konzert in Oberhausen, das endlich nach 2 Jahren, also Pause beziehungsweise zweimaligen, also insgesamt wurde es 3-mal verschoben. Ne? Es sollte eigentlich 2020 stattfinden, 2021, ja, 2-mal verschoben, so, wenn man richtig rechnet. Ging es nicht, aber 2022 dann endlich. Doch, und zum Glück hatte ich zu dem Zeitpunkt dann auch noch immer noch Zeit. Hätte ja auch sein können, dass es irgendwie in eine andere, ja, ungünstigen Termin fällt. So, und ich hatte mir Karten gekauft, irgendwann Anfang des Jahres 2022, als es hieß, sie gehen auf Greatest Hits Tour, Dreamworld, angelehnt an den Titel Dreamland von ihrem letzten aktuellen Studioalbum Hotspot, das dann, glaube ich, 2019 rauskam. Für ihre, ich sag mal, spätere Verhältnisse sehr erfolgreich in den Charts. Ich glaube, das ging auch in den UK-Charts bis auf Platz 2, wenn ich nicht recht, wenn ich nicht misinformiert bin. Ich finde es ein starkes Album, besser als das Album davor, aber gut, so, ne, wollen wir jetzt nicht Albumkritik betreiben. sie haben ja natürlich ihre sogenannte imperiale Phase, so haben sie es auch selber genannt, in den späten 80ern gehabt, wo eigentlich jeder Song quasi zum Hit wurde, alles, was sie anfassten, zu Gold. So, das waren die Melodien, die ich gerade angespielt habe, das sind sehr richtige, ich sag mal, diesen abgegriffenen Begriff des Gassenhauers, die man heute auch zumindest noch auf Ü50-Partys gerne spielt. So, auch ungefähr der Schnitt des Publikums in Oberhausen. Es waren auch viele Jüngere da, also war es nicht so, dass ich mich da sehr ich habe mich schon sehr alt. Also ich war so im Durchschnitt, würde ich mal sagen. Ne? Es waren einige Ältere, 10 Jahre älter, manche auch 10 Jahre jünger. So, das ist, glaube ich, so der Fall. Manche haben ihre Kinder mitgebracht, haben ein schönes Abend-Event daraus gemacht, hat man gesehen, das war was Familiäres. Ne? Haben sich auch teilweise schick gemacht. Also das war schon was wie so ein Theater- oder Operbesuch. Ne? Also eigentlich ganz so schlimm, aber war so ein gewisses, wir haben uns auf diesen Abend gefreut, ne? Und wir machen da irgendwie was Besonderes raus. Das Ganze, was mich etwas stört bei solchen Konzerten, ist, wenn es ganz komplett bestuhlt ist. Also zumindest der Innenraum sollte doch zum Abgehen, wäre auch trotz kaputter Hüfte oder so, das dann vielleicht doch mal machen.
Bei Tribünen ist es ja komplett normal, aber auch selbst da stehen die Fans ja dann auf.
Ja.
Aber das ist das Schlimmste an Bestuhlung, habe ich ja von Eric Clapton gehört, der sich dann ja auch beschwert hat, wenn die Leute aufgestanden ist.
Achso, jetzt bleib doch mal sitzen, Mensch.
Ja, genau.
Ja, also ich hatte wenige, also klar, wir haben ja darüber geredet, dass wir manchmal schlechte Plätze hatten bei Depeche Mode, auch weil der Innenraum einfach viel zu teuer war, also Wahnsinn, ja, ja. Ne, was man dafür aufgefahren hat. Da gab es ja auch noch verschiedene Bereiche in dem Innenraum, wenn man gerade Front of Stage, ne, hatten wir, glaube ich, was bei Depeche Mode in Düsseldorf, weiß ich nicht, das hat wahrscheinlich 80, 90 Euro oder sowas gekostet. Mittlerweile ist es noch viel, viel teurer geworden.
Ja, ja.
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, jetzt bei Pet Shop Boys, warum ich mich dazu entschlossen habe, einen ziemlich weit hinten sich befindenden Oberrangplatz zu kaufen. Es könnte daran gelegen haben, dass ich gesehen habe, es ist im Innenraum eh alles bestuhlt. Also warum sollte ich 100 Euro dafür ausgeben, wenn ich da doch bestuhlt, auch im Innenraum sitzen muss?
Ja.
Und deswegen habe ich die günstigere Variante für 70 oder so Euro genommen. Oder es kann auch sein, dass der Innenraum dann zu dem Zeitpunkt schon ausverkaufbar ist. Ja, meistens dann, dass der Innenraum dann doch als erstes ausverkauft ist, ne? Und ich vielleicht auch ein bisschen gehadert habe. Aber ich kann mich nicht mal dran erinnern. Das ist schon so lange her, als ich diese Karten gekauft habe. Ja. Das war vor Corona. Ja, das Motto dieser Show war unüblich, beziehungsweise ein Novum, dass ein Greatest Hits quasi Motto gewählt wurde. Ne? Meistens ist es halt bei den Touren, die Pet Shop Boys ja auch in den letzten Jahren ja häufig gemacht haben, eigentlich zu jedem Album. Ganz am Anfang ihrer Karriere haben sie das noch nicht gemacht. Da haben sie sich ja so ein bisschen gewehrt. Sie haben gesagt, ja, wir sind hier so eine Popband. Wir sind zwei Menschen, die stehen auf der Bühne. Muss man mal kurz dazu sagen, wer kennt die Pet Shop Boys vielleicht nicht? Es sind diese zwei Menschen heißen Neil Tennant und Chris Lowe. Und das ist halt ein Duo. Ne? Sie gelten auch als das erfolgreichste Pop-Duo aller Zeiten und aller, die da noch kommen werden. wenn man diese Kategorie macht, ja, Pop-Duo halt. Ne?
Mhm.
Einer singt und einer steht am Keyboard.
Einer steht weiter hinten am Keyboard und sieht immer gelangweilt aus.
Und verzieht keine Miene und hat noch eine Sonnenbrille auf und eine Schirmmütze tief ins Gesicht gezogen. So, ne?
Ja.
Und der andere, das war das Image, was sie geprägt haben, also der etwas hippere, aber auch etwas gelangweilt wirkende hinter den Keyboards, so ein bisschen so der DJ-Typ, ne? Und Neil Tennant, der Sänger, aber auch am Mikrofonständer. wenn man sie in Fernsehshows oder Top of the Pops oder so überhaupt dann gesehen hat, verträumt irgendwie guckend, aber auch sich nicht großartig bewegend. Also auch ganz anders, das muss man ja dazu sagen, in den 80er Jahren, da war es ja eigentlich gang und gäbe, dass die Sänger von Bands schlimme, zuckende Bewegungen durchführten, die irgendwie so einen Tanz darstellen sollten, ne? 80er Jahre Tanz. Guckt euch das von Erasure an, was Andy Bell auf der Bühne gemacht hat. Das ist der 80er Jahre Tanz. Oder, weiß ich nicht, Rick Astley. Wenn er mal wieder
gerichtlos werdet oder so. Ne? Dagegen war Neil Tennant immer der Steife am Mikrofon.
Ja, dann auch ein sehr, das hat sie dann, glaube ich, auch so zeitlos gemacht. Ne? Man kann sich diese alten Videos immer noch ansehen, ohne dass sie cringe für die jungen Leute heutzutage wirken. Mhm.
Ja, ja. Der Look hat sich ein bisschen geändert von Neil, ne? Vom Lockenkopf zur Glatze.
Ja gut, das hat sich bei mir ja auch so ungefähr getan, obwohl er noch 20 Jahre älter ist als ich. Oder wie alt ist er? Ich glaube 67 oder 66 oder mittlerweile. Sind noch immer auf der Bühne, ne? Also auch als älterer Statesman das Pop. Chris Lowe. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, das sind ja so Gossip-Sachen, ne? Also er sieht wieder so jugendlich aus. Also ich weiß nicht, ob da irgendwelche chirurgischen Eingriffe getätigt sind. Sondern okay. Ich sag mal so im Halsbereich. Ja, da, egal.
Ne? Ein bisschen straffen könnte ich auch mal machen.
Ja. Ja. Bei den Sparks, ne, da waren wir auch letztens schon. Das
richtig. Auch, glaub ich, richtig.
Menschen, die
ewig Hals jung
tragen und so. Ja. Naja, nee, das ist mir zu plump, jetzt auf Äußerlichkeiten einzugehen. Ne? Mhm. Ja. Es waren die frühen Hits, das der erste große Hit war auch direkt fast die erste Single, die sie herausgebracht haben, Western Girls. Mhm. Gerappt, ne? Also das auch, was Neil Tennant oft sagt, der erste britische Rap, der irgendwie in den Top 10 oder Top, weiß nicht, ob sogar Platz 1 der amerikanischen Charts damals war. Ja, so kann man es dann auch biegen, wenn man da so eine Legende irgendwie kreieren möchte. Ne? Einfach ein zeitloses Stück, weil es einfach so auch so relaxed ist. Ich spiele es mal kurz an. Das ist dieses, was fängt so ein bisschen so an, ne? Fängt das so an? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommt dann irgendwie dieses und dann kommt doch irgendwie dann dieses hier.
Badum, badum.
Genau. Und so weiter und so fort. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand and it's pointing at your head. Und so weiter und so fort. Großer Hit, table. Immer noch. Immer noch gerne gehört. Kicking in chairs and knocking on tables. In a restaurant, in a western town.
Ja, ein Klassiker, auf jeden Fall. Also der wird einfach nicht alt.
Auch sehr kryptisch, ne? Also man weiß jetzt nicht ganz genau, worum es da geht, die Stadt London. Aber was in den Strophen da alles für kulturelle Dinge vom Lake Geneva zu finden, Station, irgendwas mit Lenin wurde da eingebaut. Oh, ist interessant. Sie haben eine Verbeugung gebracht. Natürlich wurde der Song auch als erste Zugabe gespielt in Oberhausen auf der aktuellen Tour. Sie haben diese Textzeile in der dritten Strophe vom Lake Geneva to the Finland Station, also das war dieser Weg, den damals Lenin genommen hat, im Zug, um in sein Ziel zu kommen, glaube ich, wenn ich da historisch korrekt bin. Neil Tennant hat Geschichte studiert, es sind sehr viele geschichtliche Themen, die er in seinen Songs verarbeitet, deswegen für intellektuelle Menschen wie uns sind das einfach interessante Texte, ne? Auch wenn man manchmal gar nicht drauf hört. Nee, sie haben gesungen von Mariupol to Kiev Station. Also macht jetzt irgendwie auch im Kontext des Songs irgendwie keinen Sinn, aber ja, irgendwo haben sie dann doch auch nochmal das Ukraine-Thema untergebracht.
So ein bisschen Zeitgeschehen in die Popkultur reingebracht.
Ja. In ihren Facebook-Posts, ihr wisst ja, wir sind alt, ich habe zumindest noch einen Facebook-Account, da geben sie sich auch politischer, also zumindest Neil Tennant, von dem man immer diese Posts unterschrieben, als früher noch und sehr, sehr russlandkritisch und zuletzt hat sich auch sehr darüber echauffiert, dass Putin in seinem Größenwahn sich jetzt auch noch als mit Peter dem Großen vergleicht. Ne?
Oh mein Gott.
Hat sich bedankt bei vielen Russen, die am Russlandtag sich gegen Putin ausgesprochen haben. Er hat nämlich viele, ich glaube, der russischen Kultur fühlte sich dann auch häufig sehr zugeneigt und viele Songs der Pet Shop Boys haben auch so eine kleine Verbeugung vor oder Anspielung, entweder musikalisch oder
textlich. Ja,
an russische.
Oktoberrevolution und sowas wird besungen. Ja, ne?
My Oktober Symphony vom 1990er Album Behavior. wo es ein bisschen darum ging, aus Musikerperspektive. Es gab ja diese Musiker wie Schostakowitsch und so, die regimegetreu auch komponieren mussten. Und häufig wird in diesen Patchwork Boys Texten ja so kleine Geschichten erzählt, Perspektiven eingenommen. Und da geht es halt um die Perspektive eines solchen Komponisten, dann nach einer Revolution auf einmal denkt, ja, was mache ich denn jetzt mit meiner Oktober-Symphonie? Muss ich die jetzt umwidmen? Oder was, ne? From Revolution to Revelation. Ne? Von der Revolution zur Offenbarung. Und so, ne? Also das sind ja, also wie gesagt, intelligente Texte, das liebe ich an ihnen, aber die Melodien und die Arrangements, Synthesizer oder was ich hier gerade die ganze Zeit spiele, das ist ein virtueller Synthesizer, ein Fairlight. Das ist halt ein früher Sampler. Also das heißt, Sampling-Technik, man nimmt ein Mikrofon, man nimmt ein Geräusch auf, man lädt das Ganze dann in das Keyboard und man kann diesen Ton, hier eine Geige oder zwei Geigen, die an einer Oktave gespielt worden sind, auf das ganze Keyboard verteilt spielen. Früher wahnsinnig aufwendig, wahnsinnig teuer. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Jeder hat es am iPad auf GarageBand und kann samplen noch und nöcher. Aber da gab es dieses Fairlight, ein Computer mit Synthesizer verbunden, weiß ich, Hunderttausende von Dollars oder was es damals gekostet hat, was nur einige Produzenten im Studio stehen hatten. Und damit sind halt solche ganzen Alben entstanden. Ne? Auch die Drum-Tracks, man erkennt die an charakteristischen Sounds, die dann viele, ja, es gab nicht so viele verschiedene, aber man hört sie immer wieder in diesen frühen Songs. Ne? Auch diese String-Samples, was wir gerade auch am Anfang angespielt haben, It's a Sin, auch ein großer Hit der Pet Shop Boys. Übrigens, habe ich jetzt auch gelesen, so in den letzten Tagen 35-jähriges Veröffentlichungsjubiläum hatte.
Mhm. Von der Actually, ja.
Von Actually, dem zweiten Album, was ein sehr großer Erfolg war. Wie gesagt, imperiale Phase. Und das hat mich auch so ein bisschen dazu gebracht, damals mit 10 oder so, als ich es zum ersten Mal gehört habe, dieser bombastische Sound, ne? Also dieses It's the same. Man könnte meinen, das wäre interpoliert ein bisschen von Gloria Gaynor's I Will Survive.
I Will Survive, ja.
Oder auch damals gab es eine Klage von Cat Stevens, weil die Akkordfolge angeblich seinem Song It's a Wild World. It's a Wild World entliehen war. Mm-hmm. Wobei diese, wir haben es bei der Interpolationssendung ja schon gesagt, diese Akkordfolge aus Quinten bestehend. Ja, wäre jetzt eigentlich gekommen. Bach, ne? Oder Pachelbel oder andere klassische Komponisten, da wurde sich halt einfach bedient. Naja, so, jetzt nochmal zurück zur Greatest Hits Tour. Die hatten ja ihre Greatest Hits in der Phase von, weiß ich, den ersten vier Alben oder so, ne? Von Please, Actually oder drei Alben vielleicht sogar nur.
Behavior und Very, ja, und vier.
Genau, und dann war es nicht mehr so, dass jede Single wirklich zum Superhit wurde. Interessant, die haben eine sehr umfangreiche Setlist gehabt, längeres, also das längste Konzert, was sie, glaube ich, je regulär in der Tour gespielt haben, so 2 Stunden und 27 Songs auf der Setlist. Wir waren damals in 1991 unser erstes Pet Shop Boys Konzert in der Dortmunder Westfalenhalle.
In Dortmund, ja.
Da haben die, glaube ich, gerade mal 13 oder 14 Songs oder so gespielt. Das war ziemlich schnell zu Ende, das Konzert. War so eine theatralische Inszenierung zu jedem Song, andere Kostüme, andere, ganz viele Tänzer und so weiter. Hat die damals fast in Ruin getrieben, so eine Tour, die ganze Welt zu treiben. Also da haben sie, glaube ich, ordentlich was verloren. Machen sie jetzt nicht mehr, jetzt haben sie keine Tänzer dabei gehabt. Bühnenbild, ganz toll. Sie hatten eine riesige LED-Wand, die sie auch hochfahren konnten. Hinter sich. Die ersten 7 Songs haben sie nur, eigentlich nur vor dieser LED-Wand zu zweit stehend, ne, in diesem stoischen, typischen Pet Shop Boys Look gespielt. Auch ohne, es gab 3 Kostümwechsel, 3 Jackenwechsel oder sowas, ne. Also das war nicht so das Kostümfest diesmal, ne. Aber, mit verschiedenen, ja, so rauschenden, verfremdeten, teilweise so Elemente aus ihren alten Videos auf dieser LED-Wand. Es fing an mit Suburbia, ne? Also quasi direkt schon einen Hit rausgehauen, sodass alle eigentlich von den Stühlen springen sollten. Ich fand, es war ein bisschen lahm, so das Publikum. Also gerade da, wo ich saß, ich bin nach einer Zeit, ein bisschen zu spät, ehrlich gesagt, im Nachhinein dann aufgestanden, bin nach vorne gegangen an die Absperrung, ne? Auf den Rängen, wo man zumindest mit 2, 3 anderen Leuten ein bisschen abgefeiert hat. Da war der Sound auch ein bisschen besser, es kam mir ein bisschen leise vor da oben. und fast schon ein bisschen, war schon fast ein bisschen being boring, um es mit ihnen zu sagen. Ne?
Ja.
Da war halt nicht so viel ja los, ne, wo ich mir auch dachte, ja, wozu gehen die Leute denn da hin, einfach nur zu sitzen wie im Theater und das Ganze ja so im Sitzen zu genießen, ich weiß es nicht. War mir so ein bisschen zu blöd, da nur im Stuhl brav sitzen zu bleiben und die ganzen Lieder mitzusingen, so, ne, leise. So. diese LED-Wand konnte sich nach oben heben und auf einmal offenbarte sich dahinter eine Band. Auch eigentlich eher
oh.
Zwei Perkussionisten und ein Keyboarder oder Keyboarderin, ich weiß es nicht mehr so genau. Und dann ist Chris Lowe auch nach hinten gegangen, wie so ein DJ-Podest, auf einmal stand da hinten in der Mitte. Dann gab es noch so weitere LED-Elemente, die so ja im Halbkreis um die Band angeordnet waren und die auch rotieren konnten. Also konnten ganz viel Visuelles auch mit dieser Tour machen. Das war schon sehr interessant. Für die Menschen hauptsächlich, die im Innenraum saßen. Weil die hatten natürlich das Ganze, ja, darauf war es ausgerichtet, ne, optisch wirklich auf die zu projizieren. Manchmal waren es auch solche, ja, so 3D-Animationen, so etwas, das wie eine Straße, die hineingefahren wird, so etwas. Ne? Das sieht man natürlich nur, wenn man, also der Effekt ergibt sich dann nur, wenn man davor wirklich steht. Ne? Und wenn man so von oben schräg darauf hinguckt, dann hat das nicht so diese Wirkung. Ne? Also, das kam noch ein bisschen dazu. Sie haben wirklich, das kann man ihnen nicht vorwerfen, dass sie irgendwie einen Hit ausgelassen hätten. Das ist ja dann manchmal so bei solchen Bands, die ganz viele Hits haben, die Fans gerne hören möchten. Wenn sie auf Tour sind, ein Album betouren, davon viel spielen. Das haben sie auch immer ganz gerne gemacht auf alten anderen Touren, so Albumtracks oder B-Seiten mal gespielt. Mhm. Was wir Depeche Mode dann halt zum Beispiel nicht so oft machen. Ne? Die spielen halt ihre, haben wir letztes Mal ja gesagt, alle Hits, die man hören will, runter. Ihre Klassiker und meistens Singles und zwei, drei Songs aus dem jeweiligen Album so als Alibi, um auf Tour zu gehen. Aber nichts, wo man sich fürchten müsste. Ne? Das haben Pet Shop Boys schon anders gemacht. Da haben sich gerade so, ich sag mal, eingeschworene Fans, die wirklich so wie ich alle Alben, alle B-Seiten kennen und so, für die auch mal was gespielt haben. Oh ja, cool, ne? Das auch mal spielen. Das gab es diesmal gar nicht. Ne? Also das war halt dann.
Gut, es hieß ja auch Greatest Hits Tour. Genau,
die wirklich, die vom Radio kennen und einfach mal so einen schönen Abend machen. Gut, im Radio spielt man ja nicht mehr so oft, ne?
Ja, weniger.
Wurde präsentiert von WDR4. Vielleicht läuft es da auf. Ich höre WDR4 jetzt nicht so oft. Ne? nee, also es gibt eine erste Hit-Compilation der Pet Shop Boys, die auch Anfang der 90er rauskam. Discography
hieß sie, glaube ich. Discography, ja,
richtig. Genau, wenn man dieses Album kauft, da hat man, also die Songs, die drauf sind, sind alle gespielt worden. Ne? Bis auf die beiden Songs, das ist ja mal bei so Hit-Compilations, dass man da noch, um die etwas interessant zu machen, dass da noch zwei neue Singles drauf sind, die da meistens nicht so die Hits sind, weil sie nur schnell für diese Compilations dann irgendwie aufgenommen werden. DJ Culture and Was It Worth It. Die haben sie nicht.
Genau, wollte ich gerade fragen.
Ja, nee. Die nicht. Überraschung fand ich, also weil es waren wirklich alles nur Singles, also nichts anderes als Singles gespielt. Eine Single, die ich jetzt, ich hatte es vorher wirklich geschafft, mir die Setlist nicht anzusehen, weil ich auch gedacht habe, ja gut, sie spielen eh nur Singles wahrscheinlich, also es ist schon klar, was sie alle spielen werden, aber es gibt eine Single, die Single heißt. Single Bilingual von dem Album.
Ah,
Bilingual.
Ja. Bilingual-Album, genau.
Genau,
so nach
lateinamerikanisch
angehaucht. Mitte der 90er.
Finde ich grandios, auch noch ein ganz tolles Video, war nicht so ein großer Hit. Das haben sie gespielt und dann haben sie es übergehen lassen in Sea Vida E, der größere Hit von dem Album.
Genau.
Das ganze Album war so ein bisschen mit lateinamerikanischen Rhythmen versehen. Das passt natürlich gut, weil die wirklich zwei Percussionisten da hatten, die haben echt Alarm gemacht mit ihren meistens natürlich elektronischen Drums.
Cool.
Oder vorwiegend, überwiegend, nur ausschließlich aus den elektronischen Drums. Dann hatten sie noch, was übrigens sie in den letzten Touren häufig gemacht haben, um noch mehr, glaube ich, runterzubringen, das Ganze, dem ganzen Konzert einen größeren Flow oder Tempo zu geben. Sie haben viele Medleys häufig gespielt. Oder
das haben wir so.
Schon mal gemacht, wir haben was in dieser Interpolation-Sendung haben wir auch darüber gesprochen. Mashups.
Mashups,
ja. Genau, und wenn irgendwie schon ein anderer Song, der Rhythmus im Hintergrund läuft, aber noch ein anderer, ja, gesungen wird sozusagen, ne? Und das dauert sich dann gleich an, nach dem Refrain wird dann wieder, wird der Song dann zu dem kommen, der schon im Hintergrund lief, so, ne? Das hatten sie
ja,
ein paar
Mal. Das hatten sie ja vor ein paar Jahren, glaube ich, auch für die Brit Awards gemacht, ne?
Genau, das war, glaube ich, dieser, wo sie gemerkt haben, das machen wir jetzt auch auf den Touren, so, ne?
Ja.
Stimmt, genau, dann sind einen 9-minütigen Auftritt als, was hat sie, Lifetime Achievement Award oder was
da ja, ja, genau, Lebenszeit Award, ja, ja.
Ja, und das klappt halt immer ganz gut. Was aber dann hieß, dass sie meistens eine Strophe aus dem Song rausgeschmissen haben und so. Das haben sie jetzt bei der Dreamworld Tour wirklich nicht mehr gemacht. Da haben sie auch die Songs komplett gespielt, meistens. Ich glaube, 2, 3 Songs haben sie gemacht, die sie ineinander übergehen lassen haben. Das war in dem ersten Teil I don't know what you want, but I can't give it anymore. Das war mit dem nächsten Titel. Da
You only tell me you love me when you are drunk.
Oh ja, oh genau, das haben sie auch gespielt. Auch wieder, fand ich für mich ein Highlight. Das haben sie nämlich akustisch gespielt. Also Nils Henderson Akustikgitarre und die Band hat ein bisschen Percussion dazu. Also das war mehr oder weniger ganz live gespielt. Ne?
So wie bei damals, als wir im Live Music Hall waren und sie Home and Dry gespielt haben.
Ja, genau. Das war sowieso auch ein super Konzert, wo sie zum ersten Mal mit einer Band getourt haben. Mhm, die aber dann richtig, also E-Gitarren hatten und richtig ein bisschen rockig sogar für ihre Verhältnisse waren. Ne?
Ich gucke gerade auf den Kalender und das ist auch schon fast, oder müsste ungefähr 20 Jahre her sein.
Ja, könnte sein. Home and Dry haben sie leider nicht gespielt. Vielleicht auch, weil das haben sie bei der letzten Tour gespielt, in so einer Remix-Version. Ja. Sie haben auch, wie gesagt, ne, ganz viel von den frühen Sachen gespielt, was natürlich auch sein musste, weil das sind die Hits. Ne? Left to My Own Devices klang ganz gut, ganz, ganz toll und It's Alright, auch eigentlich eine Coverversion, fand ich super. Das haben sie auch in der Single-Version gespielt. Es gibt eine längere Album-Version und eine etwas poppigere Single-Version. Das war einfach super, ne? Und ich dachte, das passt auch eigentlich. Ja, aber ich hätte eigentlich erwartet, dass dann gleich die LED in Ukraine-Farben erscheinen, aber ich glaube, das wäre dann zu pathetisch gewesen. And the music plays forever. Und dann haben sie eigentlich kaum was gespielt seit, also was so in den 2000er Jahren, also das ganze Release-Album haben sie ignoriert. Fundamental davon lief nichts. Und auch Super. Zum Beispiel Popkids oder sowas, das war so ein letzter Fan-Hit, sagen wir zumindest, das haben sie auch nicht gespielt, aber war ja auch gerade noch präsent. 2 Singles von dem aktuellen Album Hotspot, die richtig gut klangen, das hatte ich auch kurz vorher nochmal gehört, und habe gedacht, das ist eigentlich ein super Album, also das bis auf zwei Balladen oder so, die mir nicht so gut gefallen, aber die Singles Dreamland halt, eigentlich ein Duett mit Olli Alexander von Years and Years. Und er hat die Talent alleine gesungen, beziehungsweise mit ein bisschen Hilfe von Background-Sängern. Aber finde ich, klang besser ohne Alexander. Richtig, richtig bombastisch. Ganz, ganz, ganz tolles Lied. Und ich glaube, wie heißt er nochmal, der Kanadier? The Weeknd. The Weeknd haben wir drüber gelesen. Save Your Tears und und wie hieß denn dieser Hit, der 1000 Jahre in den Charts war? Von The Weeknd. Blinded by the Lights oder so, ne?
Ja.
Blinding
by the Lights ist übrigens jetzt auch die Titelmusik der neuen Marvel-Serie auf Disney von Miss Marvel. Habe ich heute reingeguckt.
Ja, unverwüstbar. Ja, und von dem gibt es, glaube ich, auch einen Song, der heißt Take My Breath Away. Take My Breath Away. Würde ich sagen, der hat vorher schon mal Dreamland gehört. Sehr 80er orientiert. Ne? Und der zweite Song, eher funky, auch ein tolles Stück, was ein bisschen ungewöhnlich ist von Pet Shop Boys, Monkey Business.
Monkey Business.
Finde ich in letzter Zeit ja wirklich auch ganz gut. Haben aber nicht live gespielt. Also es war kein Live-E-Bass.
Okay, Track 7 von Hotspot. Ich habe heute mal geschaut zur Vorbereitung, welche Pet Shop Boys Alben ich eigentlich wie oft gehört habe in meiner Zeit. der ich das bei Last.fm tracke.
Der trackt das alles, ja.
Ja, seit, keine Ahnung, seit 15 Jahren track ich da. Und da habe ich tatsächlich bei Hotspot die Zahl 7 gesehen. Ich glaube, es sind 7 Tracks auf dem Album. Ich bin einmal durchgekommen.
Ist noch nicht bisschen mehr als 7 Tracks. Also bist du zum letzten Track nur gekommen.
ja, stimmt. Vielleicht auch das
11 oder 12
noch
oder
schlimmer. Ich werde auf jeden Fall die beiden Songs nochmal reinhören. Vielleicht auch nochmal den Rest. Ich war früher ja auch ein sehr großer Pet Shop Boys Fan, war mit dir zu Konzerten gefahren, hab mir Singles gekauft.
Remixe, Maxi-Singles.
Ja, all das. Vinyl. Ich wollte gerade sagen, ob ich auch ein T-Shirt gekauft habe, aber ich glaube nicht von den Pet Shop Boys. Verrückt. Aber letztendlich war ich ziemlich Pet Shop Boys versessen auch gewesen. So in den 90ern.
Hm.
Oder ja, das fing ja irgendwann mit 10 Jahren an, wie du gerade schon sagtest, mit 88. Ja, ja, wilde Zeiten damals. Und dann habe ich ihn so ein bisschen, klar, noch im Augenwinkel verfolgt, aber nicht mehr so. Aber ja, vor ein paar Jahren waren wir noch 2016, ne? Vor 6 Jahren.
In Köln, ne?
Im Ewing. Gemeinsam in Köln im Palladium bei der Super.
Ja. Ja, da haben sie richtig auch ordentlich Alarm gemacht, ne? Das fand ich auch. War richtig voll, die Hütte da. Und alles, man konnte stehen.
Richtig, ne? das ganze Palladium hat gestanden. Ja.
Das geht eigentlich ganz gut. Also ich sage am Ende, ich hätte früher aufstehen sollen und man muss einfach sowas abfeiern. Ne? Das ist Tanzmusik. Ne? Nichts anderes ist es. Da kann man nicht auf den Stühlen sitzen bleiben. Ne? Ja. Eigentlich, das war so ein bisschen das Manko, wo ich dachte, oh ja, so ein bisschen blöd da rumzusitzen, weil man doch eigentlich, es juckt an den Füßen. Sie haben, also ein paar Highlights wollte ich noch kurz ansprechen.
Ja.
Viele Coverversionen wurden ja auch zu Hits. Where the Streets Have No Name zum Beispiel von U2.
Von U2.
Mhm. Was quasi U2 als Frevel empfand. Und als sie gehört haben, dass Pet Shop Boys diesen Song von ihnen gecovert haben, haben sie als Reaktion quasi einen Pet Shop Boys Titel zitiert. Und nämlich haben sie den What Have I Done to Deserve This dazu gesagt.
Ja.
Also dieser hier, ne?
Dass die Springfield gemacht haben.
Genau. Haben sie auch gespielt, kam ich da gerade auf der Toilette. Das wurde dann auch im Duett mit der Background-Sängerin gesungen. Was sie ein bisschen geändert haben bei The Streets Have No Name, diese charakteristische Gitarre von The Edge, ne? Bei YouTube. Am Anfang gibt es ja dieses, was so ein bisschen gegen den Beat läuft, ne? Das ist,
genau.
1, 2, 3, da kann ich gar nicht dazu erzählen. Aber es ist so 3, 4 versetzt. Ne? Das haben sie dazu gespielt. Das ist auf der Pet Shop Boys Version gar nicht drauf, ne, eigentlich. Das ist was für die Nerds. und was ich total frustrierend, wirklich schade fand und wirklich shame on you, it's a sin, alle Menschen, die da waren und das getan haben, sag mal, Leute, gebt ihr 70 oder bis zu 100 Euro aus für ein Konzert, um dann bei der Zugabe schnell rauszugehen, damit ihr schneller zum Parkplatz kommt oder was? Also zum Parkhaus. Die Zugabe bestand aus den 2 Songs Western Girls und dann das Highlight für mich Being Boring, wirklich so ein toller Klassiker und wirklich emotionaler Song, der dann als letzte Zugabe gespielt wurde. War damals nicht so ein großer Hit. Sie haben sich ein bisschen darüber geärgert, deswegen haben sie es damals auf dem Song, auf der Tour, die wir zuerst gesehen haben, wo es eigentlich gespielt hätte werden müssen, einfach nicht gespielt. Aus Protest. Und ich habe auch gedacht, das Licht angehellt, wenn man gar nicht Being Boring gespielt damals mit meinen 11 Jahren oder so. Was soll der Scheiß? Naja, diesmal haben sie es gespielt und darauf habe ich gewartet. 30 Jahre. Ja. Nee, irgendwann zwischendurch, 2, 3 Mal auf einem anderen Konzert habe ich es auch schon mal gespielt.
Ja, ja.
Aber fand ich so schön. Aber es standen ganz, ganz viele Leute auf und sind einfach gegangen. Und ich glaube nicht, weil sie das Lied nicht gut finden, sondern einfach, weil diese Konzertgänger, also das weiß ich, also das für eine andere Generation oder jüngere oder so, das macht man doch nicht auf einem Konzert. Dass man denkt, ich gehe jetzt schon mal raus, wahrscheinlich, damit ich gleich nicht so im Stau stehe. Am Samstagabend. Ne? Also das fand ich so auch, wenn ich jetzt denke, ich bin auf der Bühne als Sänger und sehe da, die Leute gehen alle raus. Also irgendwie doch ein bisschen despektierlich.
Ja, also ich muss zugeben, das habe ich auch einmal gemacht. Da war ich dann tatsächlich alleine beim Edith House Konzert und habe das beim letzten Song. Nee, bei Edith House war das nicht. Das war bei
Death Cab for Cutie. Wir sind früher gegangen, weil wir die Bahn kriegen mussten.
Ja, weil seit ein paar Jahren gibt's ja jetzt vom E-Werk beziehungsweise Palladium diesen Opernbus. Mhm. Ja, nur weil die Oper jetzt dorthin verlegt ist, in das Viertel, da rumfährt Richtung Wiener Platz. Und es war, glaube ich, mitten in der Woche und der Bus fährt nur eine halbe Stunde oder alle Stunde. Ich glaube, es war gerade so der Wechsel, der Switch zur Stunde oder so. Das war der letzte und dann hätte ich eine Stunde warten müssen oder halt zum Wiener Platz laufen müssen. Und genau, ich muss ja auch noch mindestens einmal umsteigen, um nach Hause zu kommen.
Mhm.
Ja, und habe ich das auch mal gemacht. Aber das mit diesen Autofahrern und dass sie früher gehen und so in Massen. Also wenn das so 1, 2 Leute machen, ist es ja okay. Aber wenn dann plötzlich so ein Massensturm ausbricht.
Ja, es war schon
das
aufwendig.
Ist echt sehr ungewöhnlich.
Das fand ich einfach respektlos, meine lieben Leute. Das macht man doch nicht.
Mann.
Ja, also wie gesagt, ich hoffe, sie kommen noch oft auf Tour, auch wenn sie schon so langsam auf die 70 zugehen. Aber wir haben ja bei Sparks und na gut, Rolling Stones, wenn sie nicht gerade Corona haben.
Ja.
Das beste Beispiel, das ist auch mit im höheren Alter, ne? Wenn man nicht gerade freiwilliges Pflichtdienstjahr oder sowas absolviert, dass man dann wenigstens noch ein bisschen rocken kann. Und sie überarbeiten sich jetzt auch nicht auf der Bühne. Ne?
Richtig, richtig. Und besonders wenn man hier mit so ein freiwilliges Jahr macht, hat man noch mehr Zeit zum Rocken. Denn übrigens, mein Appell ist auch, diese Dienstpflicht, auf gar keinen Fall 40-Stunden-Woche. Das ist völliger Bullshit. Nee. Ich hatte als Zivildienstleister 28 Stunden, obwohl ich für 40 bezahlt wurde. Und 28 sind gut. Das reicht völlig. Ja. Genau. Apropos Konzerte. Hast du eigentlich noch Konzerttickets zu Hause rumhängen? Oder auf deinem Smartphone?
Konzerttickets von alten Konzerten, die ich besucht habe?
Nein, die noch kommen werden.
Ach so,
du Ausblick. Meinst, wir gehen zum Ende der Sendung und machen einen Ausblick in die Zukunft.
Ja, die Zukunft ist gestern. Also wenn Montag die Sendung kommt, war ich gestern wahrscheinlich auf dem Editors-Konzert in Duisburg. Worauf ich dann nächstes Mal wieder eingehe. Bevor wir vielleicht eine kleine Urlaubspause machen, weil ich dann 3 Wochen im Urlaub bin.
Das ist nicht das nächste Thema, richtig. Es geht nämlich jetzt in die Ferien.
Also was noch aus der Corona-Zeit übrig ist, ist Deichkind im September.
Diesen September, okay. Und vorher werde ich auch noch mal auf ein Konzert gehen. Und zwar ins E-Werk, was gerade schon erwähnt wurde. Der nächsten war schon Phoebe Bridges.
Ja, super. Davon musst du dann auch bei Zeiten berichten.
Werde ich tun.
So ähnlich war es bei mir jetzt bei Editors auch. Das weiß ich nicht. Irgendwie bin ich durch Zufall auf ein aktuelles Konzertvideo, Live-Mitschnitte aus Hamburg oder so, aus dem Stadtpark oder sowas gestoßen. Ich denke, was machen die denn da gerade? Ich dachte irgendwie, die machen demnächst ein neues Album und kommen dann so auf so kleine, auch wieder so E-Werk-Tour oder sowas. Aber vorher hatte ich es nicht gedacht. Und dann habe ich nochmal geguckt, Editors Tour. Ach, guck mal schon, das ist so ein Festival in Duisburg. Traumzeit-Festival. Muss eine ganz schöne Kulisse sein. Nämlich im Duisburger Landschaftspark Nord. Ne? Also was ja alles sehr
schön. Genau, Kulturkulisse, ne?
Ja, genau. Es scheint eher so ein, ich sag mal, Singer-Songwriter-Festival. Ein interkulturelles, ne? Auch mit türkischen Psychedelic-Krautrock-Musiker. Fällt mir gerade nicht mehr der Name ein. Ali... Ich weiß es nicht mehr. Faktencheck und so weiter.
Ja, ich habe noch 2 andere Künstler entdeckt auf den Traumzeit. Die spielen auch ein bisschen parallel versetzt. Einmal der gute Giesbert zu Knüpphausen mit der Band Husten. parallel und dazu ein bisschen später, weil, glaube ich, auch Headliner an dem Tag, T.S. Ullmann.
Ja, gut, das ist dann am Freitag oder Samstag, ne?
Das ist der andere Tag, genau.
Und genau, also so. Ich meine, ich bin dann nur am Sonntag da mit einer Tageskarte und auch nur für die Editors dann.
Ja.
Und es gibt viel, was man noch sehen könnte. Auch Nick Cave wieder in Köln würde mich interessieren, aber ist auch wieder teuer und alles viel und so. Und es gibt ja auch immer noch diese Pandemie.
Arcade Fire war uns ja auch zu teuer in der Lanxess Arena. Gut, Lanxess Arena, scheiß Sound und teuer. Und mitten in der Woche oder so.
Mitten in der Woche, genau.
Das. Also das war nicht unseres.
Ja,
schade. Obwohl das Album echt geil ist.
Ja, ich habe.
Also, das hätte ich nicht gedacht, dass Arcade Fire nochmal ein so gutes Album machen.
Aber es sind, glaube ich, auch nur 7 Songs oder so drauf, ne?
Also, vor allem nur 2-hälftige Songs, was total nervig wenn man die auf Spotify irgendwie in irgendeine Shuffle-Geschichte hört, weil der zweite Teil dann plötzlich fehlt. Mann.
Es gibt einen Live-Mitschnitt bei YouTube aus New Orleans. Das ist grandios. Am Ende kommt noch so eine Walking Jazz Band drauf auf die Bühne. Da machen echt. Die reißen die Hütte ab. Und
das Video zu, was war das, Lightning Storm oder so ähnlich? Ja, war ja schon der Lightning war schon großartig.
Ja.
Was hast du, Montreal oder New Orleans?
New Orleans, ne, glaube ich, wegen dieser Jazz-Band.
Ja. So. Findet ihr in den Shownotes, Freunde.
Die werden wieder.
Und jetzt sagen wir freudig Tschüssi.
Ja, soll ich was anspielen hier noch zum Schluss?
Ja, mach mal. Dann kommt der Jingle.
Moment, ich muss auch kurz überlegen, was ich eigentlich spielen wollte.
Ja, er überlegt. Oh nee, kann man es nicht. Mhm.
Am Ende habe ich mich ein bisschen verspielt.
Das macht auch was. You can always rely on a friend.
Genau. Das ist ein bisschen zeitversetzt, wenn man es nachher hört. Egal.
Also ihr könnt auch schon vorher ausmachen, da kommt nichts mehr. Aber es tat jetzt gerade schon echt weh in den Ohren.
Pottermos.